sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich bete noch. Herr Jesus, wir danken dir für die Möglichkeiten, die wir haben. Wir danken dir, dass wir jetzt auch eine Predigt hören dürfen. Danken, dass sich Matthew vorbereitet hat. Wir danken dir, Herr, dass du uns trägst, dass du uns tröstest, dass du uns hilfst und dass wir auch einander helfen dürfen. Danke, dass du bei uns bist. Und jetzt öffne unsere Ohren, unsere Herzen, dass wir auf das hören, was du uns sagen möchtest. Amen. So, Matthew, jetzt wäre es dein Part.
Guten Morgen, Geschwister. Ich muss in den sauren Apfel beißen. Hätte ich nie gedacht, dass ich eine Predigt in ein Mikrofon reinsprechen muss und kann die Zuhörer nicht sehen. Die persönliche Beziehung, die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde ist ja wesentlich, auch zu einer Predigt. Ich würde gerne natürlich wissen, wer während meiner Predigt einschläft. Das kann ich jetzt nicht, wahrscheinlich nicht beobachten. Ich sehe zwar hier eine Menge Gesichter, aber ich muss jetzt einfach den Herrn bitten, dass er uns für diese außergewöhnliche Situation Gnade schenkt. Also ich weiß nicht, was aus dieser Predigt wird heute. Das kenne ich nicht, das ist für mich was Neues. Dass ich sowas in meiner Lebzeit erleben sollte, das wäre mir undenkbar gewesen. Vor 2 Wochen waren wir noch zusammen in der Gemeinde und haben gesungen und gebetet. Und kaum hat man sich versehen, ist man in einer völlig neuen Lage gekommen, wo man nicht weiß, wohin das führt und was das eigentlich bedeutet. Dann möchte ich jetzt anfangen und zusammen beten, dass Gott Gnade schenkt. Herr Jesus, ich danke dir für diese Gelegenheit heute Morgen, auch wenn sie neu ist und merkwürdig. So denken wir und glauben wir, dass du trotzdem zu uns sprechen willst und an uns arbeitest, ganz besonders in dieser Zeit. Segne alle, die heute hier zuhören, zu Hause, in ihren Familien. Ich danke dir dafür. Amen. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr mitgebetet habt, aber ich nehme an. Und wenn die Bibel über große Naturereignisse spricht, dazu gehören auch die Seuchen, dann immer in dem Sinn, dass Gott, der Urheber und der Herr über alle seine ganze Schöpfung ist. Und diese Dinge passieren nicht einfach so. Wir Westeuropäer und aufgeklärte Menschen können uns das immer schwerer vorstellen, dass es nicht nur Reaktionen, Ursache, Wirkung hat, die man wissenschaftlich jetzt feststellen und nachgehen kann, sondern darüber hinaus und dahinter noch ein Gott ist, der diese Welt lenkt. Und so haben diese auch die Seuchen eine Wirkung für das Reich Gottes. Und die Frage ist natürlich, welche? Und was lernen wir daraus? Und ich möchte nur so sagen, ich habe den Eindruck, dass Gott schon etwas bewirken will. Wir sind ja wie ein Fluss, jeder von uns. Im Laufe der Jahre graben wir ein Flussbett und dort sitzen wir in diesem Flussbett und da bewegt sich nicht mehr viel. Wir sind bewegungsscheu, wir wollen nichts ändern. Das Leben ist auch so kompliziert genug und dann wollen wir in unserem Flussbett drin bleiben. Jeder von uns ist so. Und dann kommt Gott und will mich in eine andere Richtung lenken, er will mich herausfordern, geistlich zu wachsen, Dinge zu tun, die ich noch nie getan habe, an Dinge zu denken, an die ich noch nie gedacht habe. Gebete zu beten, die ich noch nie gebetet habe. Aber da sitze ich in meinem Flussbett. Und das so bequem, da hat man sich eingerichtet. Und manche von uns vielleicht schon über Jahrzehnte. Und dann kommt eine Krise. Und dann schubst uns Gott. Und ob wir wollen oder nicht, wir müssen aus unserem Flussbett heraus. Du kannst nicht mehr drin bleiben. Die Ereignisse kommen auf dich zu und zwingen dich. Und das ist eine gottgegebene Gelegenheit, dass wir neues Land betreten. Und dass wir lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Und darum geht es auch heute Morgen, wenn wir Johannes Kapitel 10 aufschlagen. Eine Aussage Jesu, ein Gleichnis, das wir alle sehr gut kennen. Wenn wir aufgewachsen sind in der Gemeinde, seit unseren Kindesbeinen, wird das gerne erzählt von dem guten Hirten. Lässt sich gut darstellen für uns. Und nur diesen einen Satz und diesen einen Gedanken aus dem Gleichnis möchte ich heute mitteilen mit euch. Und das ist dieser Satz, den Jesus sagt, die Schafe kennen meine Stimme und sie folgen dem guten Hirten nach. Wie oft habe ich das gehört und gedanklich genickt, ja, ist gut, ist nett. Gott hat seine Schafe und sie kennen seine Stimme und sie folgen ihm nach. Sind wir nicht alle damit einverstanden, Betroffene? Wir sind Menschen, die Jesus in irgendeiner Art und Weise gehört haben. Er hat dich herausgeholt aus einem alten Leben ohne Gott und du bist einer, der sagt von sich, ja, ich folge Jesus nach. Aber da ist schon ein Haken bei dieser Geschichte. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Sie kennen meine Stimme. Und sie folgen mir nach. Ich sehe heute viele Ehepaare hier. Und wer verheiratet ist, kann das jetzt einmal überlegen, was ich jetzt sage. Es ist nicht so, dass die meisten Konflikte innerhalb einer Ehe dadurch entstehen, dass man aneinander vorbeiredet, schon mal erlebt. Da muss man nicht verheiratet sein, um das zu erleben. Aber da ist man in einer Familie, in einer Gemeinschaft oder in einer Ehe. Nehmen wir jetzt noch mal das Beispiel der Ehe, weil da ist man sehr eng verbunden. Man liebt einander, man ist verheiratet und stellt dann fest, ja, der andere, der hört ja gar nicht zu. Wie oft hört man diesen Satz? Mein Ehepartner hört mir ja gar nicht mehr zu. Oder mein Ehepartner versteht mich nicht. Das ist eine Frustration. Menschen, die sich so lieben und so nahe und eng beieinander sind, wie kann es sein, wenn man dieselbe Sprache spricht, dass man einander nicht versteht? Wir sprechen doch beide Deutsch. Wieso verstehen wir einander nicht? Und dann merkt man, das ist nicht eine Frage, ein Problem von Grammatik und der gleichen Sprache, sondern ein Problem des Herzens. Ob wir einander verstehen oder aneinander vorbeireden. Und wie ist es bei Gott? Tja, wie verstehe ich Gott? Als bibeltreue Christen bekennen wir, dass wir in einen Gott glauben, der nicht schweigt. Von der ersten Seite der Bibel. Was tut Gott zuallererst? Er redet und Gott sprach und es wurde. Dann sprach er wieder und es wurde. Die ganze Schöpfung hindurch ist Gott am Sprechen. Und als er Adam und Eva erschuf, was macht Gott mit ihnen? Er spricht zu ihnen. Er spricht zu Adam, er spricht zu Eva, er spricht zu beiden im Garten, vor dem Sündenfall und auch danach. Spricht Gott immer wieder ständig mit uns. Und so geht es weiter durch die ganze Bibel hindurch. Und das ist, was uns unterscheidet von den religiösen oder von der Religion, den Religionen in dieser Welt, dass wir glauben an einen persönlichen Gott, Und er schweigt nicht, sondern er redet zu uns. Aber wir bekennen das. Aber ehrlich, verstehen wir ihn auch? Und das ist die zweite Frage. Nicht nur, ob Gott redet, sondern ob wir ihn auch verstehen. Was will Gott mir sagen? Oder wie redet Gott zu mir? Und das war schon in den ersten Seiten, könnt ihr euch erinnern. Nach dem Sündenfall. Was war das Erste, was Gott Adam gesagt hat? Adam, warum hast du das getan? Nein. Er hat gefragt, Adam, wo bist du? Und hat nicht gemeint, jetzt kommt die Kommunikationsschwierigkeit, hat Gott gemeint, Adam, sag mir, wo du bist, ich kann dich nicht finden. Bist du da rechts unter dem Baum oder links unter dem Strauch? Adam, wo bist du? Ist die Sprache Gottes an sein Herz. Was ist mit dir geschehen? Wo bist du in deiner Beziehung zu mir? Was hast du getan? Und Adam, sage mir, wo bist du unterwegs? Die Frage ist nicht eine Ortsangabe, sondern eine Frage nach seiner Seele, nach seinem Herzen. Und darauf wartet Gott auf eine Antwort. Und du merkst, wenn du weiterliest, dass Adam ihm diese Antwort schuldig bleibt. Er zeigt den Finger auf seine Frau, auf die Schlange, auf alles Mögliche, aber nicht auf sein Herz. Und auf sein Herz wollte Gott sprechen. Das ist unsere Herausforderung. Wir sollen nicht zurücklehnen und denken, ja, wir sind rechtgläubig. Wir glauben an die Bibel. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wir glauben, dass Gott mit uns redet. Das ist gut. Das halten wir fest. Aber Gott will uns auch persönlich etwas sagen. Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir nach. Und das ist das Wunderbare im Evangelium. Im Johannesbrief steht ja, zuerst hat Gott zu unseren Vätern durch die Propheten gesprochen und zuletzt hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Und Jesus hat mit seinen Jüngern, mit den Menschen der damaligen Zeit, hat er gesprochen, er hat ihnen Dinge gesagt, die wurden uns berichtet, wurden aufgeschrieben. Wir lesen das heute. Und was verstehen wir? Wie ist die Stimme des Herrn Jesus? Wie spricht Gott eigentlich zu uns? Wir haben hier Familie mit kleinen Kindern. Vielleicht schenkt Gott die Gnade, dass dein Kind dir mal so eine schwierige Frage stellt. Papa, wo ist denn eigentlich Gott? Und er guckt vielleicht dann an die Decke und sucht, na, wo ist er denn eigentlich? Oder wenn wir sagen, ja, der Gott redet zu uns, der Herr Jesus, er ist unser Hirte und wir hören seine Stimme. Wäre es gut, wenn jemand fragt, ja, wo ist das? Wie hörst du das? Kommt eine Stimme von oben oder wie ist das? Wie spricht Jesus mit uns? Er ist doch jetzt im Himmel, sagen wir, zu Rechten Gottes. Und wie vernehmen wir seine Stimme? Nun, was antwortest du? Wenn wir sagen, wir sind gläubige Christen, die Wert darauf legen, dass wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Wie persönlich ist eigentlich diese Beziehung? Wie ist das mit der Zwiesprache zwischen Gott und zwischen mir? Nun, vielleicht fällt dir ein, Johannes 14 hat Jesus schon eine Antwort darauf gegeben. Was hat er gesagt? Ich werde euch einen Tröster, einen Beistand schicken und der wird mit euch reden. Er wird euch in alle Wahrheit führen. Er wird euch überführen von eurer Sünde, von Gerechtigkeit und von dem Gericht Gottes. Ah, da kommt jemand, der Geist Gottes. Wir sind nicht alleine auf dieser Erde. Und er spricht mit uns. Okay? Gut. Und wie spricht der Heilige Geist zu uns? Wie spricht er zu mir? Jetzt sind wir an eine Weichenstellung gekommen, die jeder Christ irgendwann einmal klären muss. Du musst das mit dir klären. Wie höre ich auf die Stimme meines Heilandes Jesus Christus? Wie ist das, wenn der Geist Gottes mit mir sprechen will? Wie tut er das? Wie vernehme ich das Reden Gottes? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, Gott redet zu mir unmittelbar, direkt. Das führt dann in die Mystik, dass man eine innere Stimme hört, oder in die Schwärmerei, dass man tatsächlich Stimmen meint zu hören, die von Gott kommen. Das wäre die direkte Beziehung bzw. direktes Reden Gottes mit uns. Und das ist die eine Möglichkeit. Und dann suchst du nach dieser tatsächlich hörbaren Stimme. Die andere Antwort ist, dass Gott mittelbar zu uns spricht, nicht unmittelbar. Das bedeutet, da kommt keine Stimme vom Himmel. Das kann vielleicht einmal passieren, wie bei Saulus, als er auf dem Weg nach Damaskus war. Kommt schon mal vor. Aber in der Regel nicht, sondern mittelbar. Also durch das Wort Gottes spricht der Geist Gottes, spricht der Herr Jesus zu mir. Das bedeutet, wenn ich die Bibel lese, darin muss ich lernen, die Stimme Gottes zu verstehen, was er mir persönlich und für uns als Gemeinde uns sagen will. Ich weiß nicht, wie du diese Antwort oder diese Frage beantwortest in deinem Leben, aber es ist eine grundsätzliche Weichenstellung. Und der Grund, warum wir als bibeltreue Gemeinde, wenn ich uns so bezeichnen darf, sagen, dass Gott mittelbar zu uns spricht, das heißt durch das Wort Gottes, weil wir gemerkt haben, wenn wir unmittelbar, direkt, ist der Manipulation und der Verführung Tür und Tor geöffnet, weil niemand das hinterfragen kann, was dort nun eigentlich gesprochen worden ist. Menschen sagen alles Mögliche, haben Erlebnisse, da staunt man. Aber sind sie wahr? Ist das wirklich? Ist das von Gott oder von einer anderen Quelle? Also Geschwister, ich nehme jetzt einmal an, dass wir da in diesem Punkt einverstanden sind miteinander, dass Gott mittelbar durch das Wort Gottes zu uns spricht. Wenn Jesus jetzt sagt, meine Schafe kennen meine Stimme, sie hören mich, sie kennen meine Stimme und sie folgen mir nach. Wie sieht das aus im praktischen Leben? Denken wir mal so, warum erkennen Menschen die Stimme des Hirten schwer oder gar nicht? Und wenn wir jetzt hier bei Johannes 10 sind, schauen wir doch mal, was dort passiert ist. Da müssen wir ein Kapitel vorher gehen. Wer eine Bibel vor sich liegen hat, kann es ja hier nachvollziehen. Mussten wir umblättern. Die ganze Episode mit diesem Gleichnis vom guten Hirten, die fängt in Kapitel 9 an. Und dort trifft Jesus einen der von Geburt an blind geborenen Menschen. Und er heilt ihn. Auf eine merkwürdige Art und Weise mit Speichel, dass er auf die Erde spuckt und macht einen Brei. Also da wundern wir uns schon. Das können wir schwer einordnen. Aber er geht also auf Tuchfühlung mit diesem Mann. Und alles, was in diesem Kapitel jetzt nun folgt, wäre heute in der aktuellen Situation verboten. Dass man jemanden da die Hand anrührt, dass man eine Versammlung hat, zusammenkommt dort in der Synagoge oder wo auch immer diese Pharisäer waren. Und dort wird verhandelt und dann geht's los. Zunächst die Nachbarn, die kommen alle zusammen und schauen, diesen Mann, den kennen sie. Und er kann sehen und sie staunen, wie kommt das? Und das muss natürlich dann vor die religiösen Leitung irgendeine Führung gebracht werden und dann zeigen sie ihn und dann kommt er so zu den Pharisäern und dann stellen sie schon mal fest, aha, am Sabbat hat er geheilt, okay, jetzt wird geprüft, ob das, was das jetzt sei, wie man das einordnen muss. Sie trauen irgendwie diesen Mann nicht, kommen, seine Eltern werden gerufen, gibt es jetzt mit ihnen Diskussionen und die Eltern haben Angst vor den Pharisäern, sie machen einen politischen Schachzug, um ihr Gesicht zu wahren. Und Zum zweiten Mal wird dieser blinde Mann gerufen, Kapitel 9, 24. Wieder gibt es eine Verhandlung. Und dann beschimpfen sie ihn. Die merken schon, von wem er spricht. Von Jesus. Und er ist ein Skandal in ihren Augen. Sie wollen nicht hören. Hier ist ein Wunder des Messias vor ihren Augen passiert, mit Zeugen. Nein, das hören wir nicht, das sehen wir nicht. Merkst du, das Problem liegt nicht an der Sprache. Sie haben alle Hebräisch oder Aramäisch gesprochen. Das war nicht das Problem. Das Problem war nicht, dass sie nicht gemerkt haben, was da passiert. Das Problem, sie wollten nicht. Das Problem ist immer das des Herzens. Und Gott redet zu ihnen. Er greift in ihr Leben ein. Er zeigt ihnen, wer er ist. Und die Pharisäer, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht hören. Wir wollen nicht sehen. Und so bleiben sie blind. Sie bleiben taub und stumm gegenüber dem, was Gott ihnen sagen will. Und sie stoßen diesen Blindgeborenen aus der Synagoge heraus. Fertig mit dir. Und da ist dieser Blindgeborene, der jetzt sehen kann. Und dann 9,35, jetzt kommt der gute Hirte. Ist zwar noch nicht die Rede von ihm, aber das ist er. Der geht ihm nach, er sucht ihn. Jesus hat gehört, irgendwie gemerkt, sie haben ihn ausgestoßen. Er ist jetzt alleine auf der Straße, irgendwo. Und er findet ihn. Und dann spricht er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Und dann merkt er, dieser Mann, wer Jesus ist. Und er fällt auf seine Knie und vor Jesus nieder und betet ihn an. Er hat etwas verstanden. Dieser einfache Mensch, ungebildet wie er war, noch nie in einer theologischen Synagoge bei irgendeinem Rabbiner studiert oder irgend dergleichen. Aber das hat er sofort erkannt, wer Jesus ist. Und er betet ihn an. Er hat tiefer ergriffen, wer Gott ist, wer Jesus ist, als die theologisch ausgebildeten Pharisäer, die vor dem gleichen Phänomen standen, genau das Gleiche erlebt haben, mitbekommen haben und sich verschlossen haben gegenüber den Herrn. Ich glaube dir, Herr, und er betet ihn an. Nun, dann kommen die Pharisäer doch noch auf Jesus zu, sind noch nicht fertig mit ihm. Und fragen, sind wir denn auch blind? Das ist eine interessante Selbsterkenntnis, nicht? Und dann sagt Jesus ihnen das Gleichnis vom guten Hirten. Und dann spricht er davon, dass Gott seine Schafe hat. Das ist nun kein Kompliment unbedingt, dass man ein Schaf ist. Das war es damals auch nicht. Aber kann ich mich damit identifizieren, ein Schaf zu sein? Ein Schaf, das einen Hirten hat, dem ich meine Seele anvertraut habe. Und das ist Jesus. Und er sagt, meine Schafe, sie hören nicht nur meine, sie kennen meine Stimme. Kenne ich die Stimme Jesu? Damit meint er nicht eine Stimme, die vom Himmel kommt, sondern die Sprache des Herzens. Die Stimme, die von Anfang an, wo Jesus einem Menschen begegnet, ob das bei dir ist oder bei diesem blindgeborenen Menschen vor 2000 Jahren, er tritt in unser Leben hinein und durch das Evangelium spricht er zu unserem Gewissen. Und in dem hören wir diese Stimme. Und die hat sich in 2000 Jahren nicht geändert. Sie ist heute genauso wie damals. Es ist die gleiche Stimme. Meine Schafe kennen meine Stimme. Wie lese ich die Bibel? Ist das eine Pflichtlektüre? Lese ich so Kapitel für Kapitel und hake ich ab, dass ich meinen Jahresplan erfülle? Ist gut, wenn man das macht? Ist die Bibel, wie sagt man, eine Betriebsanleitung fürs Leben? Naja, in gewisser Weise. Aber ist das wirklich die Bibel, eine Betriebsanleitung? Weißt du, Betriebsanleitung, du kaufst einen Kühlschrank und dann kommt eine Betriebsanleitung. Und dann schaust du, wie man das Ding, wo man die Knöpfe drücken muss. Mancher Ehemann würde sich freuen, er hätte eine Betriebsanleitung für seine Ehefrau mit aufs Leben bekommen. Dann könnte er wissen, wie funktioniert dieser Mensch von mir, ich verstehe nicht. Aber da kommt keine Betriebsanleitung. Das musst du selber herausfinden, mit Gottes Hilfe. Und deine Frau ist natürlich frustriert, dass du, sagen wir mal, dir schwer tust. Aber das ist so. Gott gibt uns mehr als nur eine Betriebsanleitung. Was ich eigentlich fragen will, ist dieses. Hast du schon erlebt, wenn du die Bibel liest, dass du existenziell betroffen bist vom Wort Gottes? Dass du merkst, das ist nicht nur jetzt gut und wahr und richtig, weil es von der Bibel ist, sondern hier ergreift Gottes Wort meine Existenz. Er spricht mein Leben an. Ich sehe mich selbst in dem Wort Gottes. Es ist wie ein Spiegel meiner Seele. Und da ist jemand, der größer ist als ich, der meine Seele besser kennt als ich selbst und der aus diesem Wort heraus in meine Situation hineinspricht. Oder geht Gottes Reden an mir irgendwie vorbei? Wir haben ein Problem, meine ich, in unserer westeuropäischen Kultur. Sag mir, ob es so ist. Seit der Aufklärung denken wir, wenn ich die Wahrheit erkennen will, entdecken will, dann muss ich objektiv sein. Wie oft hast du das gehört? Ich muss objektiv bleiben. Und das ist unser Mantra. Damit haben wir auch Erfolg. Wir haben eine sehr komplexe und erfolgreiche Gesellschaft. Gut, erfolgreich lasse ich mal in Anführungsstriche. Und haben es zu etwas gebracht. Es funktioniert ja. Und das Grundprinzip der Objektivität ist, dass ich mich emotional, erfahrungsmäßig nicht mit dem Objekt identifiziere, das ich untersuche. Ich muss also eine persönliche Distanz dazu einnehmen. Das ist Objektivität. Sonst kommen die Gefühle und kommen Erlebnisse und das macht alles wieder zunichte. Das funktioniert nicht. Und dieses Denken übernehmen wir zu einem Teil auch in unserem geistigen Leben, in der Art, wie wir mit der Bibel umgehen. Wir lesen die Bibel, dann lesen wir die Umwelt- und Zeitgeschichte, wir berücksichtigen den Kontext, das ist alles richtig. Dann mache ich eine grammatikalische Analyse, dann mache ich dies und jenes und das andere, bemühe die Konkordanz. Und was habe ich dann zum Schluss? Ich habe hoffentlich ein paar Missverständnisse aus dem Weg geräumt. Dafür ist das gut. Aber die eigentliche Frage, hat das Wort Gottes mich auch getroffen? Hat Gott zu mir gesprochen? Die ist ja nicht beantwortet. Dazu muss ich ja die Bibel zu Herzen nehmen. Hier geht es nicht, eine Distanz zur Bibel herzustellen, sondern sie an mich herankommen zu lassen. Will ich das? Bitte ich Gott darum? Hast du Gott je gebeten, dieses eine einfache Gebet? Herr, zeige mir mein Herz. Ich erinnere mich an eine, ich glaube, es war Wilhelm Busch, in einem seiner Bücher schreibt von einem Brief eines Sohnes. Ein Sohn also schreibt an seine Mutter, das war noch im Dritten Reich, im Zweiten Weltkrieg. Und er schreibt ihr nach Hause: Mutter, ich habe keine Freude mehr an der Bibel, schreibt er ihr. Und es ist mir unbegreiflich, als moderner Mensch kann ich damit nicht mehr umgehen. Die Bibel ist mir fremd geworden, schreibt er an seine Mutter. Und dann schreibt sie ihm einen Brief zurück. Und in diesem Brief sagt sie: Schau her, ich kann mich erinnern, da warst du schon 2 Jahre an der Front. Und dann hattest du einen Brief an mir geschrieben. Und dann sagtest du in dem Brief: Mutter, Du schreibst mir von Lebensmittelkarten. Du schreibst mir von Schlange stehen vor dem Geschäft. Du schreibst vom Bombenalarm. Ich weiß nicht, ist das meine Heimat? Ist das das Land, wo ich aufgewachsen bin? Wie lange bin ich von euch weg, dass ich eure Briefe nicht mehr verstehe, schreibt der Sohn an seine Mutter. Und dann erinnert sie ihn daran, sagt, lieber Sohn, wenn die Bibel dir fremd geworden ist, wie lange bist du von Gott entfernt? Und ich sehe in diesem Brief eigentlich unsere Situation. Wir wissen sehr viel über die Bibel. Aber sind wir Gott entfremdet? Nicht mehr auf Tuchfühlung. In der Zeit der Not und der Krise ist eine super Gelegenheit für Gott, dass er uns wachrüttelt, aus unserem Flussbett herausholt und wir sagen, Herr, wer bist du eigentlich? Habe ich auf deine Stimme gehört oder ist sie mir fremd geworden? Wenn ich die Bibel öffne, ist das ein fremdes Leben, was mir dort entgegenkommt? Oder finde ich einen Bezug dazu? Finde ich ein Ja dafür? Warst du jemals überstürzt? Wenn wir jetzt auf Tuchfühlung gehen wollen, okay? Überstürzt über deine Sünde. So wie David im Psalm 51, hast du doch mal gelesen. Gegen dich allein, Gott, habe ich gesündigt. Nimm deinen Geist nicht von mir. Er ringt mit Gott. Habe ich so mal gerungen mit Gott? Ist dieser Psalm etwas, was auch mein Herz betrifft? Oder sage ich, naja, das war ja David vor so und so viel tausend Jahren, er war König, er hat da mit Bathseba gesündigt und bla 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 bla. Aber mein eigenes Leben kommt nie oder wenig in Betracht. Das ist die Frage. Trifft mich Gottes Wort? Habe ich jemals meine Tränen geweint? Über meine Halbherzigkeit, meine Lieblosigkeit. Ich lese in der Bibel, in der Offenbarung von Ephesus, du hast deine erste Liebe verlassen. Und dann denke ich, ja, schade für Ephesus, nicht? Die haben ihre erste Liebe. Habe ich meine erste Liebe verlassen? Das ist ja die Frage. Bin ich darüber besorgt? Bin ich erschüttert? Und umgekehrt, war ich jemals von der Gnade Gottes und von der Heiligkeit Gottes wirklich ergriffen? Welchen Gott ich da glaube, der mir gegenübersteht? Erlebe ich jemals die unaussprechliche Freude über das Heil in Jesus? Gibt es sowas wie in 1. Petrus 1? Ich lese einmal vor, was er sagt. Hört zu. Kapitel 1, Vers 8. Jesus Christus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, das ist meine Situation und deine, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Herr Jesus, wo ist der Jubel? Wo ist die Freude über dein Heil? Gibt es ein spontanes Halleluja, wenn ich die Bibel lese? Ich würde gerne manchmal im Gottesdienst spontan Halleluja sagen. Aber ich traue mich nicht. Vielleicht hole ich mir die Erlaubnis von den Ältesten ein, dass ich ab und zu, wenn ich im Gottesdienst in Steinen bin, mal Halleluja schreien kann oder rufen kann. Aber das würde uns stören. Ja, das macht man nicht. Ja, das geht zu weit. Ist schon in Ordnung. Aber weißt du, die Stimme des Hirten, kennst du sie? Gibst du eine Antwort darauf, wenn Jesus zu dir spricht? Du liest die Bibel, du bist angesprochen oder in einer Predigt. Gibst du ihm eine Antwort? Danke, Herr Jesus. Und dann rede mit ihm. Vernehme seine Stimme. Wie höre ich die Stimme des guten Hirten? Ja, das Wort spricht mein Gewissen an, mein Herz. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, heißt es ja dann, verstocket eure Herzen nicht. Wem vertraue ich mein Leben an? Nun will ich hierzu noch, ich komme dann zum Schluss, Folgendes. Also wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen sie, meint ihr da eine, dass wir irgendwie eine spirituelle Technik entwickeln, dass wir da besser reinhören können in die göttliche Rede? Oder vielleicht mit Exerzitien? Vielleicht kommt man da irgendwie näher dran? Kann sein. Was ist das? Wo liegt der Haken, dass wir manchmal oder oft uns so irgendwie schwer tun, die Stimme des Herrn zu hören? Wir haben fast den Eindruck, sei mal ganz ehrlich, hast du nicht den Eindruck manchmal, dass Gott überhaupt noch, oder du fragst dich, redet Gott überhaupt noch zu mir? Ich weiß so vieles über die Bibel, ich weiß so vieles über Gott, aber kenne ich ihn? Höre ich seine Stimme? Ich denke, hier gibt Jesus uns eine sehr gute Antwort. Jetzt pass auf, was er sagt. Vielleicht ist dir das noch nie aufgefallen. Und das möchte ich dir mitgeben, jetzt hier in diesen Tagen. Jesus sagt nämlich, meine Schafe kennen meine Stimme. Und dann kommt Komma, und dann geht der Satz weiter. Was kommt danach? Und sie folgen mir. Das ist der Schlüssel. Ja, wieso? Folgen mir. Die Frage, ob ich Jesus Stimme vernehmen kann, ist nicht dann die Frage, wie gesagt, der spirituellen Technik oder was auch immer, sondern die Frage der Autorität. Und wenn ich mich von Gott entfremdet fühle, wenn ich den Eindruck habe, der redet nicht mit mir und ich verstehe nichts mehr, dann ist die Antwort, weil die Autoritätsfrage nicht geklärt ist in deinem Leben. Wenn wir Jesus nachfolgen, heißt, wir gehorchen ihm. Wir gehorchen ihm, wenn wir ihm vertrauen. All diese Dinge gehören genau zusammen. Ich werde Jesus nicht gehorchen, wenn ich ihm nicht vertraue. Und wenn ich ihm gehorche, wenn ich sage, du bist mein Hirte, dann sage ich doch damit, unter deiner geistlichen Autorität verstehe ich mein Leben. Ich entscheide nicht emanzipiert über mein Leben, was ich tun will oder nicht. Der Kern der Jüngerschaft, das Wesen des Glaubens ist Gehorsam. Und das will Gott uns Westeuropäer mal dicke unter die Nase streichen. Das haben wir vergessen. Wir meinen, wenn wir uns immer mehr ausbilden und immer mehr Wissen anhäufen, kommen wir auf den Weg der Nachfolge weiter. Und die Bibel sagt, das kannst du vergessen. Das haben die Pharisäer auch nicht gekonnt. Aber dieser Mann hat es erfahren. Er hat sich unter der Autorität Jesu gestellt, ist auf seine Knie gefallen und hat Jesus angebetet. Und dann war für diesen Mann klar, wer die Weichen in seinem Leben stellt, den konnte Jesus führen. Wie soll Jesus mich führen, wenn die Autoritätsfrage nicht geklärt ist in meinem Leben? Bin ich bereit, für ihn zu leben, meine Loyalität Jesus zu geben? Wenn wir ihm gehorchen, entfaltet er seine Kraft in uns, dann verändert sich alles. Alles. An wie vielen Weggabelungen unseres Lebens sind wir schon gestanden? Und der Herr hat dir gesagt, komm, kehre um. Denke um, du gehst einen falschen Weg, das ist nicht richtig. Und ich habe ihm gesagt, nee, das mache ich nicht. Hast du das mal zu Jesus gesagt, nee, mache ich nicht? Hast du in der Bibel Dinge gelesen, die dich so hinterfragt haben? Du hast genau gewusst. Jetzt muss ich ins Gebet. Das muss ich mit Gott klären. Und du hast es nicht getan. Du bist deine eigene Autorität in deinem Leben. Und Gott kann bis zu einem gewissen Grad mit dir reden und versuchen, dich aufzuwecken. Aber werde ich mich unter ihm stellen? Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Das Kreuz ist das, was Jesus dir auferlegt für dein Leben. Und lehnst du dieses Kreuz ab oder nimmst du es an? Was war die erste Botschaft unseres Herrn, als er anfing zu predigen? Er genauso wie Johannes der Täufer, genau die gleiche Botschaft. Er sagte, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich nehme Jesu Worte an für mich, für mein Leben, auch wenn es meinem natürlichen Denken widerspricht. Und so ist die Nachfolge nicht nur ein intellektueller Akt, es ist ein Lebensakt. Da ist eine Weiche gestellt. Und dann sagst du zum Herrn, es gibt für mich auch kein Zurück, niemals zurück. Diesen Weg gehe ich heute mit dir, den Rest meines Lebens und bis in die Ewigkeit. Mein Herz gehört dir. Und du bist der Hirte in meinem Leben. Und weil du der Hirte bist, folge ich dir. Und folge dir gerne. Höre ich Gottes Wort als Betroffener, als Ergriffener, als Gerufener Gottes? So hat Gott dem Propheten Jesaja mal gesagt, nimm und iss diese Rolle. Nicht nur lese sie, studiere sie, das auch. Iss sie. Nun, das war eine Vision und er musste sie essen. Das ist prophetische Rede. Das Wort Gottes muss in mein Herz. Ich muss es aufnehmen, mich damit identifizieren. Nicht von der Ferne betrachten und sagen, ja, schön, gut, was da in dieser Rolle steht. Gott will sie dort haben, wo sie hin muss. In das Zentrum meines Lebens. Hebräer 4, Vers 12. Unser Lieblingsvers, einer unserer Lieblingsverse. Wie ist das Wort Gottes? Es ist lebendig, wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, oder? Was soll es tun, dieses scharfe Schwert? Den Kopf meines Bruders einschlagen? Oder soll es durchdringen und scheiden, sowohl Seele als auch Geist, Mark und Bein? Und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen meines Herzens. Dort will der Geist Gottes hinein mit dem Wort. Dort muss es landen. Und wir fragen uns heute vor Gott, wie wir so vor ihm stehen im Gebet, Herr, ist dein Wort dort in meinem Herzen auch angekommen? Antworte ich Gott. Wie war das mit, wir kommen zum Schluss, mir fällt die Geschichte ein, die Begebenheit zwischen Jesus und Petrus. Beim letzten Mal wäre unter den heutigen Umständen ja auch nicht möglich. Nee, darf sich ja nicht mehr treffen. Und das ist gut, dass wir mal wachgerüttelt werden. Da sitzt also Jesus mit seiner Jüngerschar um den Tisch und feiert das Mahl, also das Passafest. Und dann sagt er den Jüngern, dass er leiden muss und sterben muss. Hat er klar mit ihnen gesprochen? Ja. War es dieselbe Sprache? Ja. Haben die Jünger ihn verstanden? Nein. Obwohl sie 3 Jahre mit ihm zusammen waren. Und Petrus sagt, nein, das soll dir nicht passieren. Ich bin bereit für dich zu sterben, wenn es sein muss. Und dann sagt Jesus, du wirst mich 3-mal verleugnen, Petrus. Hat Petrus das gehört? Ja. Hat er das verstanden? Nein. Da muss Gott ihnen einen tiefen Weg führen. Und dann passiert es am nächsten Tag oder noch in derselben Nacht. Verrät er ihn 3-mal. Und wo der Hahn kräht, dann plötzlich erinnert sich Petrus, oh, der Herr hat es mir vorgesagt. Und dann heißt es, er ging hinaus und weinte bitterlich. Weißt du, das ist die Stimme des Hirten. Er spricht zu unser Gewissen. Dort muss das Wort ankommen. Er ging nicht einfach so weg. Er war ein gebrochener Mann. Er war mit sich selber am Ende. Er hat gemerkt, von mir kommt nichts mehr. Ich habe es mit Jesus verpennt, verpeilt. Und er war am Boden zerstört. Und dann kommt Jesus, ihr wisst ja, ihm nach und begegnet ihm dann später dort an dem See. Und kannst du dich noch erinnern, was sagt Jesus zu ihm? Das ist jetzt Kommunikation. Jetzt hör mal die Stimme des guten Hirten, wie sie spricht. Denn er fragt ihn nicht, das hätte ich getan, na, Petrus, habe ich es dir nicht gesagt? Oder Petrus, was hast du gemacht? Wie konntest du nur? Nein, er stellt ihnen welche Frage? Du weißt, welche Frage er stellte, nicht? Hast du mich lieb? Und er spricht in sein Herz, Petrus. Und wie schwer muss es ihm gefallen sein, eine Antwort zu geben, nachdem er gerade dreimal verleugnet hatte. Er sagte, ja, ich hab dich lieb. Und dann fragte er noch einmal. Und dann noch einmal. Ein drittes Mal. Und dieser Heiland steht genauso vor unseren Herzen. Das ist die Stimme des guten Hirten. Er möchte wissen, wie ist mein Herz? Wo ist meine Liebe? Gehört sie dem Heiland, Jesus Christus? Und so wie wir in diesen Tagen vor einem Umbruch stehen in der Gesellschaft und in der Gemeinde und wahrscheinlich auch in unseren Familien, dann lasst uns hören auf die Stimme des Hirten. Lasst uns zurückkehren zu den einfachen Dingen des Glaubens, zu der Grundlage, zur Quelle. Und ich glaube, Gott hat eine profunde, wichtige Botschaft für dich persönlich und für uns alle. Es würde ihn freuen, wenn wir gestärkt im Glauben aus dieser Krise hervorgehen. Wenn wir hervorgehen könnten als eine Gemeinde, die hört. Eine Gemeinde, die seine Stimme vernimmt. Die mit Freuden das Heil in ihrem guten Hirten gefunden hat. So wünsche ich euch allen Gottes Segen. Ich komme hiermit zum Schluss und freue mich, dass ich hier, unter euch bin ich ja nicht, aber zumindest vor diesem Mikrofon, und wünsche euch Gottes Segen. Wir freuen uns für das, was der Herr für uns vorbereitet hat, nicht? Ja, Amen.
Ja, vielen Dank, Matthew. Wir haben dich